Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jetzt wenden wir uns einem Schriftsteller und Regisseur zu, der in ganz ähnlichen Randzonen seine Werke ansiedelt, nämlich Pier Paolo Pasolini. Jemand, der wie ein lustiger Teufel durch Pasolinis Filme, diese Gebiete und auch durch Pasolinis Leben tobte, war Ninetto Davoli. Der junge Mann mit dem charakteristischen Lockenkopf war sein Freund, sein Gefährte, und als sich Ninetto Davoli 1971 von ihm abwandte, um seine Freundin zu heiraten, schrieb Pasolini 112 Sonette, die erst Jahrzehnte später posthum herauskamen. Theresia Prammer hat diese Texte unter dem Titel »Ein Unfall im Kosmos« erstmals ins Deutsche übersetzt und mit einem Nachwort versehen. Theresia Prammer war bei mir im Studio und ich habe sie zuerst gefragt, was für einen Pasolini wir hier begegnen.
Ja, es ist ein sehr wichtiger Abschnitt in seinem Leben und auch in seinem Werk, der hier verhandelt wird. Die Gedichte sind zwischen 1971 und 1973 entstanden. Das war eine Zeit, wo Pasolini als Filmemacher große Erfolge feierte. Er hat auch Preise auf der Berlinale gewonnen zum Beispiel. Es ist aber auch eine Zeit, wo privat viel passiert ist, also gerade Ninetto, auf den er nicht nur als Lebenspartner oder Lebensmensch gezählt hat, sondern der für ihn auch die Mentalität und Lebensform des Subproletariats, das er so geliebt hat, verkörpert hat, ist gewissermaßen von ihm abgefallen und das hat ihn auf ganzer Linie getroffen und enttäuscht.
Elsa Morante, die Freundin, gemeinsame Freundin, die große Schriftstellerin, hat Ninetto ja verteidigt, hat gesagt, er hat auch das Recht auf ein eigenes Leben. Nun finde ich verblüffend, dass Pasolini zu dieser ganz klassischen Form des Sonetts greift. Haben Sie dafür eine Erklärung? Warum ausgerechnet Sonette?
Ich glaube, es mussten Sonette sein, weil er wollte wirklich Liebesgedichte schreiben, wie sie im Buche stehen. Also er hat dann auch seine manieristische Vokation wiederentdeckt. Von daher schließen die Sonette für Ninetto, wie ich das Buch eigentlich im Arbeitstitel immer für mich genannt habe, an die frühen friulanischen Gedichte zum Beispiel an. Er hat diese Manier, diese Obchoir nennt er das auch, mit einem Wort aus der Troubadour-Lyrik wieder entdeckt. Die Troubadour-Lyrik ist übrigens auch wichtig, weil er von daher diese Vos, also die Ihr-Anrede an Ninetto übernommen hat. Dem wollte er Ausdruck geben. Also er wollte als Liebesdichter mit diesen Gedichten herauskommen. Dann sind aber, glaube ich, auch während der Niederschrift vielleicht auch die emotionalen Anteile etwas zu groß geworden. Also er muss relativ schnell begriffen haben, dass es eigentlich nicht haltbar ist. Und das ist auch das außerordentlich Spannende an diesen Gedichten, dass die Sonettform an allen Ecken und Enden knarzt, dass die Reime, also es sind jeweils wie im italienischen Sonett zwei Quartinen und zwei Terzinen, dass diese Form regelrecht zerplatzt, dass er das Reimschema nicht halten kann, vielleicht auch nicht mehr halten will. Und so zeichnet sich einiges von diesem großen inneren Konflikt, der Niederschrift der Sonette vorausgeht, auch in der Form der Gedichte ab. Das ist natürlich auch im Hinblick auf das Übersetzen für mich eine große Herausforderung gewesen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn es hat oft ja eine ganz kolloquiale Anmutung. Also er spricht ganz direkt, ganz zugänglich, manchmal ganz zotig. Dann wieder gibt es auch etwas Hohes, also einen hohen Ton, etwas Aulisches, wie man das nennt in der Tradition. Können Sie uns das so ein bisschen erklären, wie sich das sprachlich gestaltet? Denn es ist ja eine große Wehklage einerseits, andererseits auch eine große Feier der Liebe zu diesem Ninetto.
Ja, ich habe es in meinem Nachwort mit einem Wort von der Dagmara Kraus als ein Wehbuch bezeichnet. Und das ist es wirklich. Es ist ein Buch der ununterbrochenen Klage, aber diese Klage ist immer wieder unterbrochen von glücklichen Erinnerungen. Diese beiden Aspekte, also dieses leitmotivische Schwelgen in Erinnerungen und der Versuch, eine doch auch geschlossene Liebesklage zu präsentieren, die schlagen immer wieder ineinander um.
Pasolini war offen schwul, auch das spielt eine Rolle, seine Homosexualität. Er hat das sehr massiv ausgelebt und immer den Körper auch als ein Erkenntnisinstrument benutzt. Spürt man das hier auch, dieses sich vollkommen dem hingeben, auch seinen Instinkten, diesem Trieb, und ist darin nicht auch eine enorme Provokation, gerade wenn wir uns die Gesellschaft Italiens vorstellen in dieser Zeit?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist sehr, sehr körperlich, die Sprache, der er sich hier befleißigt. Sie ist einerseits körperlich und andererseits tatsächlich aulisch. Und diese Brüche hat man ununterbrochen. Das Schöne ist aber doch auch die Ambivalenz. Also die Voyeurinnen kommen nicht auf ihre Kosten, die jetzt genau wissen wollen, was zwischen den beiden passiert ist. Es gibt immer wieder Anspielungen, zum Beispiel auf das gemeinsame Schlafen, zusammen aufwachen. Vom Samen ist einmal die Rede, der als menschliches Sekret sozusagen auf der Bettdecke klebt. Da gibt es auch sehr, sehr drastische Passagen. Und doch kommt Pasolini dieser Aufdeckungslust nicht entgegen. Und das ist sehr schön. Ja, auf jeden Fall ist das eines seiner Skandalbücher. Also nicht umsonst ist es in Italien erst 30 Jahre nach seinem Tod zur Gänze publiziert worden. Und das auch nicht als eigenständige Edition. Also dazu kommt es erst jetzt, sondern im Anhang zu den gesammelten Gedichten. Und es war ein großes Problem auch für die Rezeption, mit diesen Texten umzugehen, auch für mich als Herausgeberin.
Warum? Übrigens. Können Sie uns das noch mal ein bisschen erklären?
Naja, die Skrupel rühren daher, dass er sich da doch sehr stark entblößt. Also die Sonette haben einen sehr intimen Charakter, aber es ist nicht nur das. Es sind doch auch ziemliche Ungeheuerlichkeiten, die da aus seinem Mund kommen, wenn auch literarisch verbrämt. Also Pasolini teilt wirklich aus. Also er beschimpft nicht nur Ninetto, er beschimpft auch Ninettos zukünftige Frau. Es sind sehr misogyne Töne in diesem Buch. Und als Übersetzerin muss ich mich natürlich auch dazu verhalten und sensibel damit umgehen. Und das war schon eine Gratwanderung, diese Sprache der Affekte, mit der ich da konfrontiert war. Dieses larmoyante, flehentliche, zornige, zum Teil auch sehr untergriffige. Und da gab es nichts zu beschönigen, aber ich kann nicht sagen, dass es mich nicht manchmal auch ein bisschen mitgenommen hätte.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, denn es sind häufig sehr misogyne Töne, die er anschlägt. Er ist voller Wut auf die Frauen an sich. Nur seine Mutter rettet sich, so wie das oft bei Pier Paolo Pasolini der Fall ist. Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen etwas zu der Gestaltung in der Arbeit mit den Begriffen wirklich, mit den Wörtern. Gab es da bestimmte Herausforderungen? Es gibt ja auch ein ungeheures Pathos an manchen Stellen.
Auf jeden Fall, ja, außerordentliches Pathos. Das war aber nicht so sehr das Problem. Es sind vielleicht eher fast so unauffällige Wörter, manchmal auch die hohen Wörter zum Beispiel. Also das Wort Knabe zum Beispiel, das ganz unproblematisch wirkte in den friulanischen Gedichten noch, auch den Übersetzungen, die wir davon haben. Das ist ja zum Beispiel auch nicht frei von problematischen Zügen. Also darüber haben wir im Lektorat auch immer wieder gesprochen. Was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Knaben, mit diesen Momenten von Verklärung und Überhöhung, die sich darin verbergen? Es gab aber auch andere Passagen, mit denen ich sehr gekämpft habe. Aber das betrifft dann vielleicht gar nicht so sehr das Lexikalische an sich, weil ich glaube, da lässt sich durch akkurates Abwägen und Gewichten, einen Ethos des Übersetzens, eine ganz gute Strategie finden. Das Problematische war eher der Formaspekt, im guten Sinne problematisch, nämlich auch sehr herausfordernd, weil man ja doch hier mit einem Band zu tun hat, von dem wir wissen, dass er auf Italienisch nicht zu Ende geschrieben wurde. Das heißt, ich habe mit einem außerordentlich formbewussten Textkonvolut zu tun, das aber zugleich ein unvollendetes ist. Das bedeutet für die Übersetzung dann doch eine besondere Zugangsweise, ne? Weil ich muss ja doch meinerseits ein fertiges Manuskript abliefern, wollte aber doch die Unfertigkeit des Manuskripts auch in meiner Übersetzung irgendwie zur Sprache bringen. Das war eine große Herausforderung.
Diese Herausforderung haben Sie bewältigt. Vielen Dank, Theresia Prammer.
Dankeschön.
Ein Unfall im Kosmos heißt der zweisprachige Band von Pier Paolo Pasolini, übersetzt von Theresia Prammer, erschien bei Wagenbach, 144 Seiten für 26 €.